Erst kürzlich wurde eine 1,8 Tonnen schwere Weltkriegsbombe in der Kieler Förde entschärft. Eine Entschärfung, die nicht ganz ungefährlich sein kann, hat mir Oliver Kienast vom Kampfmittelräumdienst Schleswig-Holstein erzählt.
Konzipiert wurde diese Bombe, um eine möglichst große Druckwelle zu erzeugen. Würde halt über ungefähr 2 Kilometer wirken. Im Nahbereich würde sie komplette Häuser einfach niederreißen.
Mehr als 80.000 Menschen in Schleswig-Holstein stehen täglich bereit, um Menschen in Not zu helfen. Uns erzählen sie ihre Geschichte. Aus Einsätzen, von Notfällen und von Menschlichkeit. Wir nehmen euch mit in die Einsätze und hören, wie wichtig diese Arbeit Tag für Tag ist, damit wir alle in Sicherheit leben können.
Blaulicht, der Helfer-Podcast mit Matze Schmark.
Und ich sitze jetzt mit jemandem zusammen, der an dieser Bombe sehr nah dran war. Und zwar der Leiter des Kampfmittelräumdienstes in Schleswig-Holstein, Oliver Kienast, ist bei mir. Moin.
Moin, hallo.
Oliver, jetzt sitzen wir in deinem Büro. Kürzlich hast du aber noch auf einem Ponton gestanden und zwar ganz dicht an einer 1,8 Tonnen schweren Weltkriegsbombe. Was ist das für ein Gefühl? Frage ich gleich mal als erstes.
Also da ist schon eine gewisse Anspannung da. Also nicht wegen der Größe, weil es ist unerheblich für einen Entschärfer, wie viel Sprengstoff da drin ist, sondern einfach, weil es ein sehr seltenes Objekt ist, was wir hier in Schleswig-Holstein die letzten 30 Jahre auf jeden Fall nicht hatten. Und es sind viele unbekannte Größen einfach drin. Das heißt, was den Zünder, was den Zustand anbelangt und auch mit unserem technischen Equipment kommen wir auch teilweise an unsere Grenzen, weil die natürlich konfiguriert sind für normale Bomben. Und von daher war da vieles erstmal neu und das sorgt natürlich für eine gewisse Anspannung.
Was ist das für eine Bombe gewesen und wie schnell wusstet ihr, dass das eine besondere Entschärfung wird?
HC-4000, so heißt diese Bombe. Und der Taucher hat das dann relativ schnell bestätigen können, diesen Verdacht. Und ab dann läuft die Maschinerie an. Das heißt, wir setzen uns dann mit dem zuständigen Ordnungsamt, mit den ganzen beteiligten Stellen in Verbindung, gucken dann, dass wir möglichst zeitnah diese Gefahr beseitigen, weil ab dann haben wir Erkenntnis davon. Und stimmen dann mit, wie gesagt, in dem Fall zum Beispiel mit dem Hafen hier in Kiel, mit dem Ordnungsamt, mit der Polizei, mit den Rettungskräften, Feuerwehr, einen geeigneten Entschärfungstag ab. Und dann versuchen wir dann wirklich so zeitnah wie möglich dann umzusetzen und diese Entschärfung dann auch durchzuführen.
Jetzt wart ihr, Oliver, zur Förde gerufen worden. Du bist in diesem Entschärfungsteam gewesen, das ganz vorne an der Bombe steht. Das heißt, du bist der Entschärfer in dem Moment, oder?
Genau. Also wir haben immer zwei Leute, die diese Entschärfung machen. Zum einen, dass man sich mal auch rückkoppeln kann während der Entschärfung, wenn Unsicherheiten da sind, um was es sich vielleicht handelt. Aber vor allen Dingen auch, das ist Stahl, der 80 Jahre im Erdreich liegt oder unter Wasser. Da ist einfach mal oftmals Manpower gefragt, einfach um, dass man jemanden mit zum Anpacken braucht, zum Festhalten braucht, zum Unterstützen braucht. Deswegen machen wir das immer zu zweit. Ich war einer von den Kollegen und der zweite Entschärfer war hier ebenfalls ein Sachgebietsleiter, das Kollege Hans-Jörg Kinski, der hat da mitgearbeitet.
Ich breche das jetzt mal wirklich runter für uns, die wir da nie dabei sind. Zu Recht. Ja, weil es werden ja im Gegenteil alle evakuiert in einem gewissen Radius. Wie weit musstet ihr da absperren? Vielleicht nochmal schnell.
Also es gibt Vorschriften, die sagen, dass bei einer Stahlsprengung, das wäre ja jede Explosion einer Bombe, ein Mindestabstand einzuhalten ist von 1000 Metern. In diesem Fall, weil das eine besondere Art von Bombe ist, die hat halt eine Wirkungsreichweite von 2 Kilometer. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, einen Evakuierungsradius von 1500 Metern festzulegen, einfach damit Unbeteiligte nicht bei einer ungewollten Detonation dieser Bombe zu Schaden kommen.
Mir wird jetzt eine Sache gerade bewusst, während wir darüber sprechen. Und ich frage das jetzt einfach mal, weil du warst einer der Entschärfer vorne direkt an der Bombe. Ihr macht ja nicht ohne Grund eine Evakuierungszone. Du hast das gerade gesagt, so eine Bombe hat dann einen Wirkungsradius von 2 Kilometern. Das ist ja unvorstellbar erstmal, dass über 2 Kilometer eine Druckwelle oder sonst was quasi Zerstörung bedeuten kann. Die Menschen werden evakuiert, damit ihnen nichts passiert. Wenn dieser Worst Case, dieser schlimmste Fall eintritt, dann habt ihr an der Bombe keine Chance.
Nee, also das ist wirklich so. Das ist auch unerheblich, ob wir eine kleine Bombe haben oder ein Kampfmittel mit 1 oder 2 Kilo Sprengstoff oder wie in diesem Fall 1,4 Tonnen. Das macht für den Entschärfer überhaupt keinen Unterschied. Und das ist natürlich so ein Restrisiko, was bleibt. Das ist immer abhängig vom Art des Kampfmittels und Art und Zustand der Zünder. Das ist so ein Risiko, was wir, die meisten, die hier arbeiten, sonst würden die es nicht machen, für kalkulierbar halten. Das heißt, es gibt immer so einen gewissen Punkt, wo es noch ungewiss ist, nämlich bei der Identifizierung. Da ist auch die Anspannung ein bisschen größer, weil man nicht genau weiß, um was für ein Zündsystem es sich handelt. Wenn ich das aber weiß und in diesem Fall zum Beispiel erkennen konnte, es sind Aufschlagzünder, dann geht der Puls ein bisschen runter und dann ist das eigentlich kalkulierbar. Ich habe ganz viele Möglichkeiten. Also ich kann von Hand entschärfen, ich kann das mit Technik machen, ich kann das direkt an der Bombe, ich kann es auch aus der Entfernung machen. Das bestimmt der verantwortliche Entschärfer individuell vor Ort.
1,8 Tonnen, was richtet so ein Ding denn für einen Schaden an?
Also konzipiert wurde diese Bombe, um eine möglichst große Druckwelle zu erzeugen. Deswegen hat die einen sehr hohen Sprengstoffanteil und einen geringen Anteil an Stahlummantelung. Die normalen Bomben, die wir eigentlich standardmäßig hier in Kiel haben, sind Sprengbomben, die ungefähr Hälfte des Gewichtes Stahl, Hälfte des Gewichtes Sprengstoff sind. Die haben eine Wirkungsweise einmal durch eine Druckwelle im Nahbereich, wobei da reden wir auch von 200, 300, 400 Metern, aber hauptsächlich auch Splitter, die sehr weit fliegen können. Das ist bei dieser Bombe anders gewesen. Die Splitter würden gar nicht so viel weiter fliegen, aber die Druckwelle aufgrund der Masse und der besonderen Art des Sprengstoffes würde halt über ungefähr 2 Kilometer wirken. Und zwar so, dass sie Fenster noch in der Entfernung zerstört. Im Nahbereich würde sie komplette Häuser einfach niederreißen. Und die Druckwelle nimmt natürlich ab. Das heißt, danach werden dann starke Zerstörungen, Dächer werden abgedeckt und noch weiter Türen und Fenster zerstört. Das ist so ungefähr das Szenario, was die Explosion einer derartigen Bombe hervorrufen würde.
Wie stehst du an so einem Tag auf? Ich muss dich mal so als Mensch fragen, wie macht man das, dass man da die Nerven behält? Also ihr macht das tagtäglich, ihr bereitet euch darauf vor. Ich weiß, ihr seid geschult, aber am Ende stehst du mit einem Kollegen dort vor Ort. Ihr seid die einzigen beiden Menschen, auf die gerade alle ihren Fokus gerichtet haben. Das hatten wir auch. Wir wussten, da sind jetzt 2 Entschärfer ganz nah an der Bombe dran. Wie macht man das mit dem Kopf?
So ganz genau kann ich das gar nicht sagen. Es ist so, dass man natürlich an so einem Tag, gerade wenn das etwas ist wie bei dieser großen Bombe, wo wir noch nicht mal genau wussten, was sind da für Zünder dran? Sind da überhaupt noch welche? In welchem Zustand sind sie? Sind sie gesichert? Da ist eine Anspannung da, gar keine Frage. Da ist man natürlich auch ein bisschen aufgeregter als an einem normalen Arbeitstag. Es ist aber nicht so, dass man jetzt da irgendwie zähneklappernd zum Dienst fährt. Man muss wirklich mit einem freien Kopf an diese Arbeit gehen. Man muss konzentriert arbeiten können. Man muss auch noch so weit klar im Kopf sein, dass man noch irgendwie Sachen erkennen kann, die während der Entschärfung auftreten können. Man muss sich noch abstimmen können. Und wie gesagt, Anspannung definitiv, gar keine Frage. Das ist nichts Alltägliches. Keine Bombenentschärfung ist alltäglich. Aber Angst, nein. Wenn ich Angst haben würde, würde ich diesen Beruf nicht weitermachen.
Hast du trotzdem irgendwas an so einem Tag, was du deiner Familie sagst? Ich muss mir das jetzt einfach mal zu Hause vorstellen. Sagt man sich da anders tschüss? Es klingt ganz makaber von mir gerade. Sorry, wenn das zu weit geht, aber vielleicht hast du, ich weiß nicht, habt ihr ja irgendwie einen Deal miteinander?
Nee, also das haben wir wirklich nicht. Ich habe einige Sachen, wo ich meiner Familie oder meiner Frau gar nicht erst sage, dass irgendwas Besonderes. Also zum Beispiel Langzeitzünder. Das weiß sie nicht, wenn ich dahin fahre, weil die sind wirklich besonders gefährlich. Das weiß sie nicht. Was ich immer mache, ist nach der Entschärfung einfach anrufen und zu sagen, hier, ich bin fertig, hat alles gut geklappt. Das ist so. Sie weiß aber auch oder sie vertraut schon darauf, dass ich mit einem gewissen, ja, also mit meiner Fachkenntnis und Expertise daran gehe. Und sie vertraut auch darauf, dass ich dann aufhöre, wenn ich merke, das Risiko wird zu groß.
Gab es irgendwann mal in deiner Karriere einen Punkt, wo du gesagt hast, gut, dass wir so ausgebildet sind, wie wir sind, weil es knapp war, weil es haarscharf war oder weil es einfach auch nicht weiterging?
Den hatte ich auch. Ja, also ich hatte mal so einen Punkt, wo ich auch eine Bombe entschärft habe, die einfach so abgelegen lag, dass man auch nicht mit jeder Art Technik dort arbeiten konnte. Und gefühlt war das so eine Geschichte, wo ich gedacht habe, die hätte aber auch so mal in Anführungsstrichen 50-50 gut oder nicht gut gehen können. Ob das wirklich so der Fall ist, das lasse ich mal ganz dahingestellt. Das ist einfach so unerheblich fürs persönliche Sicherheitsempfinden. Ne? Wenn man einfach hinterher sagt, so, boah, Alter, so 50-50 würde jeder Lotto spielen, ne? Aber bei sowas ist das schon was anderes. Das hat mich auch noch ein bisschen beschäftigt. Es gibt natürlich auch immer Sachen, wenn man gerade bei Langzeitzünderbomben, wenn man sie sprengt, das ist eigentlich so das Erste, die entschärft man, die kann man nicht entschärfen, ohne weiteres. Und da ist es so, dass man dann natürlich, wenn Schäden entstehen oder wenn vielleicht immer unvorhergesehene Sachen passieren, die beschäftigen einen auch. Die beschäftigen auch noch lange, weil mit dieser Verantwortung letztendlich lebt man ja. Also, dass man da vielleicht jemanden, was sich finanziell stark getroffen hat, da irgendwie vielleicht auch seine Existenz da bedroht hat oder sowas durch diese Maßnahme, die aber einfach unabdingbar war. Aber man weiß natürlich, dass es für Einzelne durchaus schwerwiegende Folgen hat. Und das geht ja nicht so an einem vorbei.
Kampfmittelräumdienst Schleswig-Holstein. Ihr seid für das ganze Bundesland unterwegs. Jetzt mal generell. Ich finde, irgendwo in Schleswig-Holstein beim Bau meines Hauses oder sei es auch anders durch Spazierengehen irgendwie, ich sehe oder finde eine Bombe. Wie geht das los? Wen rufe ich an als Bürger? Wann kommt ihr ins Spiel? Wie schnell kommt ihr eigentlich ins Spiel? Weil ich kann mir vorstellen, die liegt ja, wenn sie seit dem Zweiten Weltkrieg vielleicht liegt, gehen wir mal wirklich von diesen Bomben jetzt aus, die schon länger liegen, die liegt ja schon sehr lange und ist offensichtlich nicht hochgegangen. Wie viel Zeit habt ihr, wenn ihr sowas erfahrt und wie kommt ihr überhaupt ins Spiel?
Also da natürlich nicht jeder Bürger weiß, wie er uns erreichen kann, läuft das immer über die Polizei. Das heißt, wenn der Bürger etwas findet, was für ihn nach einem verdächtigen Kampfmittel aussieht, damit meine ich jetzt nicht nur Bomben, auch Handgranaten oder ähnliches, dann wendet er sich ganz normal über den Notruf an die Polizei. Die sind auch beschult, die sind alle mal hier gewesen. Die werden dann dementsprechend vor Ort auftauchen, werden dann Sicherungsmaßnahmen ergreifen und die werden sich dann letztendlich mit uns in Verbindung setzen. Und je nachdem, wann so eine Alarmierung kommt, während der Dienstzeit oder außerhalb der Dienstzeit, dauert das natürlich einmal A, die Fahrstrecke, wo ist es gefunden werden. Du sagtest das gerade schon, ganz Schleswig-Holstein. Natürlich sind wir im Bereich Kiel tagsüber innerhalb von Viertelstunde, 30 Minuten da. Außerhalb der Dienstzeit, irgendwo, sag mal, in Flensburg oder Brunsbüttel, dauert es natürlich entsprechend länger.
Die Bombe, die ihr da gefunden habt, die war, ja sagt man, die war noch scharf. Also die lag da und ist scheinbar im Zweiten Weltkrieg nicht hochgegangen, offensichtlich, sonst läge sie da nicht mehr. Ist das ein Problem, was immer größer wird, dass der Zweite Weltkrieg nun langsam auch zeitlich so weit weg liegt, dass Stahl irgendwann nachgibt? Also das ist jetzt mal so Volksmund gesprochen, das rostet ja alles vor sich hin. Für wie gefährlich hältst du das, dass so viele Weltkriegsbomben auch noch liegen?
Also normalerweise diese Stahlummantelung, diese Bomben, die ist so dick und das ist so guter Stahl, dass der so ohne weiteres nicht durchrosten wird. Ich meine, du hast das bestimmt selber schon gesehen, die letzten Bomben, wir haben das teilweise so, dass wir noch Farbanstriche auf den Bomben haben. Das ist immer so ein bisschen so ein Irrglaube, dass man denkt, über die Jahrzehnte verlieren diese Bomben ihre Wirksamkeit. Das ist falsch. Einfach, die sind eingeschlossen in einen Stahlmantel und der Sprengstoff wird da drinnen nicht schlechter. Die meisten Bomben, das heißt die normalen Aufschlagzünder, würden so von alleine nicht auslösen. Aber definitiv, wenn man die Bombe nochmal abwerfen würde und der Zünder würde für stimmungsgemäß auslösen, dann würde die Bombe noch genauso funktionieren wie vor 80 Jahren.
Jetzt gibt es aber ja, du hast es gerade schon angesprochen, manchmal auch Mythen, die so kursieren. Vielleicht kann man damit auch mal aufräumen. Das heißt, niemand muss jetzt große Angst haben, dass demnächst in Städten, in Dörfern, wo Bomben runtergekommen sind, irgendwann mal, dass die noch im Untergrund liegen und jetzt einfach so hochgehen.
Teils, teils. Also es gibt bestimmte Arten von Bomben mit bestimmten Zündern. Die sind sogenannten Langzeit- oder Säurezünder. Das sind vorgespannte Zündsysteme, wo die Zündnadel quasi schon unter Federspannung steht und die wird nur festgehalten durch, ich sag mal, leider Kunststoff, das ist Zelluloid. Und wir alle wissen ja letztendlich, dass Kunststoff einfach über die Zeit porös wird. Das kennt jeder, ne? Wenn man so ein Gummiband zerbröselt oder wenn irgendwelche anderen Plastikgegenstände, Gartenmöbel einfach zerbrechen. Das ist da ähnlich. Es gibt immer wieder sogenannte Selbstdetonationen, hatten wir auch in Deutschland schon einige, statistisch gesehen fast jedes Jahr einmal. Das kommt zum Glück relativ selten vor, es ist aber nie auszuschließen. Eine normale Bombe mit Aufschlagzünder wird von alleine nicht explodieren. Da wird es immer gefährlich, wenn gearbeitet werden soll. Deswegen werden wir halt immer auch ins Boot geholt, bevor Tiefbauarbeiten passieren. Weil die kinetische Energie, zum Beispiel eines 40-Tonnen-Baggers, wenn der auf so eine Bombe stößt, kann ausreichen, einfach, dass diese Bombe immer explodiert, obwohl der Zünder gar nicht betroffen ist.
Wie passiert es dann manchmal trotzdem, dass Baustellen einen Baustopp erwirken, weil beim Bau noch was entdeckt wird? Gibt es manchmal einfach auch da menschlich Dinge, die durchgehen, die man nicht gesehen hat?
Ja, das kann mal passieren, weil letztendlich wir arbeiten ja mit Technik, ne, mit Magnetismus. Und es kann einfach sein, dass man viele Störquellen hat und dass dann so eine Bombe übersehen wird, überlagert wird durch andere Signale. Aber, es kommt ein ganz großes Aber, ich muss auch mal mit einem Mythos aufräumen. Die letzten Jahre, es wird immer mal wieder auch also mal medial verbreitet, dass eine Bombe bei Bauarbeiten gefunden wird. Die letzten 7 Jahre ist das hier in Schleswig-Holstein nicht mehr passiert. Man sieht immer nur einen großen Bagger da stehen und denkt, das müssen Bauarbeiten sein. Wir schaufeln ja auch nicht 6 Meter tief. Also auch wir nutzen Bagger. Und das ist wirklich so, zum Glück muss ich sagen, dass hier in Schleswig-Holstein derartige Zufallsfunde, zumindest was Großmunition anbelangt, also Bomben, das ist die letzten Jahre hier nicht mehr vorgekommen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, damit wir genau das verhindern, dass ein Baggerfahrer oder ein Bauarbeiter im Tiefbau einfach nur durch Glück so eine Bombe findet und nicht dabei ums Leben kommt.
Ja, ich höre raus, es sind keine tickenden Zeitbomben, die da irgendwo liegen. Also sagen wir mal zumindest die aus den Weltkriegen stammen und dort liegen, sondern es sind trotzdem gefährliche Objekte, gefährliche Bomben. Da ist Sprengstoff drin, der sollte Zerstörung auslösen. Das kann der nach wie vor. Wenn ich sowas finde, hast du gesagt, rufe ich die Polizei an. Ja, was würdest du Bürgern oder Menschen immer empfehlen, wenn sie irgendwie mit sowas in Berührung kommen? Sowas gibt es ja durchaus mal im kleineren, du hast vorhin gesagt, Granaten. Es kann ja durchaus mal sein, dass sowas irgendwo in dem Schuppen liegt. Schlimmste Vorstellung, Kinder finden sowas. Man möchte natürlich Gefahren vermeiden. Aber wie würde man mit sowas umgehen? Sagen wir mal, eine Granate liegt irgendwo im Wald.
Wir haben so circa 20, 30 Bomben im Jahr. Wir beseitigen aber pro Jahr circa 70.000 bis 80.000 Stück Munition aus dem Weltkrieg. Jedes Jahr. Und das ist genau das, was du gerade sagtest. Das sind meistens Sachen, die gefunden werden durch Spaziergänger, also Strandspaziergänger, Landwirtschaft, aber ich wäre selber während meiner Bereitschaft, ich habe schon so viele Einsätze gehabt, dass jemand zu Hause im Garten beim Blumenpflanzen, beim Anlegen eines Gartenteiches, beim Aufbauen eines Klettergerüstes, dass da Munition gefunden wird. Das ist leider nie auszuschließen. Und was ich immer nur sagen kann, sobald der Verdacht da ist, dass es sich um ein Kampfmittel handeln könnte, auch dort die Polizei anzurufen, die wird dann erstmal den direkten Bereich sichern und wird sich mit uns in Verbindung setzen. Wir haben so Kommunikationswege mit denen, die wissen, was wir brauchen. Bilder mit Maßstab, dass wir mal sagen können, von der Vorderseite noch mal was. Und wir wissen halt, dass dieser Gegenstand dann halt nicht unkontrolliert irgendwo liegt, sondern die Polizei bleibt so lange vor Ort, bis wir gesagt haben, es ist ungefährlich oder bis wir vor Ort sind. Ansonsten geht die nicht weg. Und dann kümmern wir uns letztendlich darum. Wir entscheiden dann vor Ort, ist es wirklich Munition? Es kommt immer wieder vor, dass es keine Munition ist. Da muss sich aber keiner deswegen schämen. Wenn wir das ohne weiteres erkennen würden aus der Entfernung auf dem Bild, dann würden wir nicht losfahren. Aber wenn wir da hinkommen, dann sind auch wir uns erstmal nicht sicher und gucken uns das vor Ort an. Also von daher kann ein Laie, muss sich da keinen Vorwurf machen. Dafür sind wir da.
Was ist denn der Standardfall in einem Garten in Schleswig-Holstein? Auf was könnte ich treffen, wenn ich einen Spaten in den Boden haue?
Auch da ist es sehr breit gefächert. Das meiste, was wir hier an Munition haben, ist halt Handwaffenmunition. Das heißt, Munition für die Maschinenpistolen, für ein Gewehr oder sowas, da finden wir immer wieder Sachen. Aber wir finden auch Handgranaten. Wir finden auch mal Granaten, Flakgranaten, kleine oder größere. Aber das ist so das Typische. Aber auch wir haben auch so exotische Sachen, dass wir mal eine Panzerabwehrmine irgendwo finden. Dass wir auch Überbleibsel zum Beispiel aus großen NATO-Manövern finden, wo es sich dann also nicht um scharfe Munition, sondern Übungsmunition oder Exerziermunition handelt. Das ist aber für einen Laien nicht erkennbar. Also solange man nicht an irgendwelchen Gegenständen rummanipuliert, sich das anguckt, irgendwie, was ich versucht, das dann da sauber zu bürsten oder sowas, kann eigentlich nichts passieren. Wie gesagt, normalerweise Munition, die wird sich von alleine nicht umsetzen. Aber die letzte Patrone, sagt man immer so schön bei den Kampfwiederholungen, wird man nicht finden.
Das wird eure Aufgabe bleiben. Ich sage ganz lieben Dank, Oliver, dass du uns mal mitgenommen hast. So ein kleines bisschen zumindest. Und ja, sag mal stellvertretend für alle, die euch rufen müssen. Dankeschön, dass ihr diesen Job macht, dass es Menschen gibt, die sagen, da stelle ich mich in die erste Reihe. Wir haben darüber gesprochen, das muss nicht immer unbedingt ganz einfach für den Kopf sein. Aber ja, ihr seid scheinbar eine starke Truppe hier, die Tag für Tag auch für die Schleswig-Holsteiner im Einsatz ist. Und ich wünsche euch natürlich immer, was sagt man unter Kampfmittelräumern, ich wünsche euch immer einen nicht ausgelösten Zünder oder...
Das werde ich fast immer gefragt. Ich weiß es nicht. Also es gibt keinen besonderen, wie Glück auf oder sowas oder bei einigen Berufsgruppen. Wir wünschen uns einfach immer nur viel Erfolg.
Okay, dann viel Erfolg und danke, dass ihr das macht.
Gerne, machen wir auf jeden Fall.
Blaulicht, der Helfer-Podcast. Ihr wollt uns eure Geschichte erzählen. Ihr wart selbst schon mal als Retterin oder Retter live dabei oder euch wurde geholfen. Dann schreibt uns auf rsh.de.
Das war Blaulicht. Der Helfer-Podcast. Ein RSH-Original-Podcast von Ulrike Kirchner und Matze Schmark. Alle Folgen hört ihr auf rsh.de und in der RSH-App. Eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.